Ja, schönen guten Tag. Hier sind wir wieder mit einem neuen Podcast des DVE.
Ja, guten Tag auch von mir.
Sag mal, Erich, hattest du als Kind eigentlich ein Haustier, eine Katze oder einen Hund?
Das hätte ich gern gehabt. Am liebsten einen Hund, mit dem man so richtig rumtoben kann. Aber das höchste der Gefühle, was ich haben durfte, war ein Meerschweinchen.
Okay, da begrenzt sich die Kommunikation natürlich auf Mohrrüben und Stroh.
Warum willst du das jetzt überhaupt wissen mit dem Haustier?
Naja, unser heutiger Podcast geht um Tiere. Konkret um tiergestützte Ergotherapie. Wir wollen über Therapiebegleithunde sprechen und dazu begrüße ich Marie Simon. Sie ist Ergotherapeutin und ausgebildete Fachkraft für tiergestützte Interventionen und hat sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Guten Tag, Frau Simon.
Hallo.
Frau Simon, wie kam es dazu, dass Sie mit Therapiebegleithunden arbeiten?
Ich bin tatsächlich auf einem Bauernhof groß geworden, deswegen dachte ich schon immer, es wäre sehr, sehr, sehr cool, wenn ich es schaffe, irgendwie mit Menschen und mit Tieren zusammenzuarbeiten. Und ich habe dann während meiner Ausbildung, muss man ja 4 Praktika machen, und ich war da bei einem Praktikum in der Psychiatrie, wo tatsächlich auch eine Ergotherapeutin 2 Hunde hatte. Und das hat mich da nochmal so beeindruckt und gefestigt, dass ich dann während meines Studiums parallel einen Hund angeschafft habe und dann mit ihm die Ausbildung gemacht habe.
Und wir begrüßen ebenfalls Dr. Lena Scheidig. Sie arbeitete selbst lange im Bereich tiergestützter Intervention und bildet heute Hund-Mensch-Teams aus. Guten Tag, Frau Scheidig.
Vielen Dank für die Einladung.
Welche Fähigkeiten können Tiere haben, um Menschen zu erreichen, die vielleicht Menschen nicht haben, Frau Scheidig?
Also Hunde bringen den großen Vorteil mit, dass sie Menschen nicht vorverurteilen. Die interessiert nicht, ob man arm oder reich ist und genau, was man letzte Woche gemacht hat, sondern die reagieren ganz unverstellt direkt auf die aktuelle Situation und den Menschen.
Welche Voraussetzungen muss ein Hund zum Co-Therapeuten mitbringen?
Also so die für uns wichtigste Voraussetzung ist, dass der Hund gerne mit Menschen interagiert und auch mit Menschen, die ihm unbekannt sind. Also wir sagen, dass er prosozial sein soll. Also der soll Freude haben am Kontakt mit Menschen und sich gerne anfassen lassen und einfach Interesse zeigen an der Interaktion mit Menschen. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall. Also tatsächlich sind es vielleicht nur wenige Hunde, die das auch wirklich gerne machen. Diese Eignungsfrage ist halt tatsächlich in Deutschland auch sehr umstritten. Die meisten Ausbildungsstätten, die haben Eignungseinschätzungen vorangestellt. Aber so ein bisschen ist halt die Frage, was will man, was der Hund mitbringt. Also zum einen sollen die Tiere auf jeden Fall selbstbewusst sein, also dass sie so ein bisschen sich in neuen Situationen schnell zurechtfinden und irgendwie Handlungsstrategien haben, wie sie auf Neues reagieren können. Aber der Hund sollte jetzt auch nicht unbedingt zu selbstbewusst sein, dass er sagt, ich regel das hier alles alleine, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass der Hund halt eine sehr gute Bindung zu dem Bezugsmenschen, also zur Therapeutin oder zum Therapeuten hat und sich immer so ein bisschen rückversichert. Also das ist ganz wichtig, dass das Hund-Mensch-Team in einer engen und guten Verbindung steht und da viel Vertrauen herrscht, dass der Hund auch immer sich eher beim Menschen rückversichert, jetzt vielleicht in Situationen, wo ein bisschen unklar ist, was getan werden soll. Das wollen wir eigentlich sehen, auch in diesen Eignungseinschätzungen, die wir dann in der Ausbildung machen. Dann sollte der Hund natürlich kein hohes Aggressionslevel mitbringen und eine hohe Stress- und Frustrationstoleranz. Aber also er soll auch nicht alles ertragen müssen. Also er soll schon auch sagen, wenn ihm irgendwie was zu viel wird. Oder eine sehr gute Eigenschaft bei Hunden, die man dann mit in therapeutische Settings nimmt, ist, dass die aus der Situation selber rausgehen, wenn die sich unwohl fühlen. Es gibt aber auch Hunde, die bleiben in der Situation und ertragen das dann so. Also genau, es ist so ein bisschen so eine Gratwanderung, was an Eignungen wichtig ist. Und genau, das muss man sich halt dann immer auch im Setting detailliert anschauen, weil in so Eignungseinschätzungen, da sind die Hunde natürlich auch einem hohen Stress ausgesetzt. Die Halterinnen sind auch meistens sehr gestresst und dann sehen wir auch, wie der Hund auf starken Stress reagiert und was er für Strategien hat, mit Stress umzugehen. Und da wollen wir dann natürlich sehen, dass er kein aggressives Verhalten zeigt, sondern eher halt sich zurückzieht oder beschwichtigt.
Jeder Hund hat wie Menschen ein unterschiedliches Temperament. Wie interagieren Therapiebegleithunde mit den Klientinnen und wie können Sie diese Interaktion beeinflussen, Frau Simon?
Ja, das stimmt. Ich finde das manchmal auch sehr spannend, kann auch sehr herausfordernd sein, dass man eben einerseits Klient, Klientin hat mit Persönlichkeit, Grenzen, Fähigkeiten, Stärken und der Hund, der ja auch noch eigene mit einbringt. Ich nutze eigentlich genau das, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch das Glück, dass ich zwei Hunde habe, die sehr unterschiedlich sind. Das heißt, ich kann wirklich immer sehr genau gucken, welcher Klient oder welche Klientin braucht was. Also Fine arbeitet zum Beispiel sehr gerne sehr nah, sehr viel mit Körperkontakt. Und es gibt halt viele Patientinnen, die vor allem diesen nahen Körperkontakt, diese Präsenz, diese Ruhe brauchen, wo ich dann Fine einsetze. Und Lani ist eher so ein kleiner, aktiver Wirbelwind. Und vor allem auch bei Patientinnen, also ich arbeite ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit Problemen mit dem Antrieb oder mit depressiven Verstimmungen, nutze ich das vor allem, also dieses ins Handeln kommen, Aktivierende von Lani. Und ja, das finde ich sehr, sehr bereichernd. Und wie ich diese Interaktion beeinflusse, da gibt es eigentlich sehr viele verschiedene Stellschrauben, würde ich sagen. Also ich kann die Interaktion natürlich beeinflussen, allein schon durch die Methoden, die ich auswähle. Sind wir im Therapieraum? Sind wir im Klinikgarten? Sind wir in der Stadt? Sitzen wir am Tisch? Sitzen wir auf dem Boden? Wo sitzen wir? Wie viel Anleitung gebe ich raus? Also ich finde, es gibt da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Wichtig ist für mich eigentlich immer nur, die ganze Zeit zu gucken, fühlen sich noch alle wohl? Wie ist die Körpersprache von Klientin, von Hund und gegebenenfalls flexibel darauf zu reagieren und das anzupassen?
Wie bringen Sie den Hund dazu, mit Ihnen und den KlientInnen gemeinsam zu arbeiten? Wir nennen es jetzt mal Arbeiten.
Ja, ich habe über die Frage ein bisschen nachgedacht, weil ich so überlegt habe, boah, irgendwie diese Woche, letzte Woche gab es irgend so einen ausschlaggebenden Punkt, den ich beeinflusst habe, damit die Hunde mit den Klientinnen zusammenarbeiten. Und da ist mir eigentlich eingefallen, so der große Grundsatz, den es in den tiergestützten Interventionen gibt und den ich auch habe, ist eigentlich die Freiwilligkeit. Und meine Hunde haben zum Beispiel auch kein Deckenkommando, wenn Patientinnen reinkommen. Das heißt, sie dürfen freiwillig in den Kontakt gehen und das tun sie auch. Das heißt, von außen beeinflusse ich das nicht so sehr, außer dass meine Hunde eben die Erfahrung gemacht haben, sie sind in meinem Raum in Sicherheit, es passiert ihnen nichts, ich greife gegebenenfalls ein und dann einfach von selbst Lust haben, mit den Klientinnen zu interagieren.
Frau Scheidig, geht im Einsatz von Hunden in der tiergestützten Therapie eine besondere Ausbildung voran? Und wenn ja, wie läuft das ab? Woher weiß ich, ob mein Hund geeignet ist?
Also die Eignungseinschätzungen, die werden auch an den Instituten eigentlich durchgeführt. Ich glaube, so in Deutschland gibt es keine unabhängigen Eignungseinschätzungen. Oder außer vielleicht jetzt von uns, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Aber also es gibt zwei Dachverbände, die zertifizieren Ausbildungsangebote. Also es ist auch so eine sehr umstrittene Sache, aber ich würde immer empfehlen, ein zertifiziertes Institut zu wählen, dann ist man sicher, dass die sich an bestimmte Qualitätsstandards halten. Bei den zertifizierten Instituten ist es eine Voraussetzung, dass eine Eignungseinschätzung gemacht wird, wenn sich der Hund eignet oder das Hund-Mensch-Team, weil natürlich wird auch der Mensch begutachtet, ob er einen guten Umgang hat mit seinem Hund. Also die Ausbildungen, die dauern in der Regel so ungefähr ein Jahr und haben vielleicht so einen Stundenaufwand, oh weil, da muss ich jetzt überlegen, vielleicht so von ungefähr 150 Stunden Theorie und Praxis. Also es ist schon knackig, es wird auch viel verlangt. Bei uns läuft das jetzt so ab, dass wir ganz, ganz viel Wert legen auf Hundekommunikation und Ausdrucksverhalten des Hundes, dass die Menschen gut lernen, ihre Hunde zu lesen und dann eben auch da dementsprechend die Situationen anzupassen oder darauf eingehen zu können. In dem Zusammenhang auch diese Schulung als Team. Also die Bindung von Mensch und Hund ist auch so ein ganz wichtiger Fokus in der Ausbildung. Ja, dann gibt es natürlich so bestimmte Grundlagen wie Trainingslehre, also wie trainiere ich den Hund richtig, weil eine schöne Geschichte in therapeutischen Settings ist natürlich so ein Tricktraining. Das ist aber auch nicht unbedingt eine Voraussetzung für Hunde, dass die tolle Tricks machen können, weil es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was für Förderziele verfolge ich jetzt in meiner Therapie, aber auch zum Beispiel bestimmte Entspannungsübungen mit dem Hund oder Aktivierungsübungen. Das ist ja in der Ergotherapie gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Förderziele. Und je nachdem, in welche Richtung wir gehen wollen oder was wir für Ziele erreichen möchten, gibt es da natürlich auch unterschiedliche Formen, die wir auch in der Ausbildung eben in der Praxis den Teilnehmerinnen beibringen.
Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ist ja sehr unterschiedlich zu der von Mensch zu Mensch. Wie wirkt sich die Therapie bei verschlossenen oder zurückgezogenen, schwer erreichbaren Menschen aus? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Simon?
Also ich finde, grundsätzlich kommunizieren Menschen und Hund eigentlich sehr viel über die Körpersprache. Ich finde, da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, was auch viele Klientinnen als entlastend wahrnehmen. Also einfach so nicht diesen Druck haben, vor allem im Klinik-Setting. Es gibt jetzt irgendwelche Erwartungen, zu überlegen, was kann ich jetzt für eine sozial erwünschte Antwort geben und sich da zu reflektieren. Und ich finde, die merken total schnell, dass der Hund keine flotten Antworten erwartet und auch generell keine Erklärungen für zum Beispiel Fehlverhalten heute oder der letzten Tage. Die fühlen sich da sehr angenommen und ich finde, genau das öffnet eigentlich die Türen, weil die sich sehr verstanden und auch einfach nicht verurteilt oder beurteilt fühlen.
Gibt es auch physischen Kontakt zwischen Hund und Klientin, also spielen, kuscheln etc.? Und geht das immer gut oder worauf muss man dabei achten?
Also generell finde ich, hängt das immer sehr vom Hund ab. Also ich kenne auch viele Fachkräfte, die gute hundgestützte Arbeit machen, wo der Hund zum Beispiel gar nicht gestreichelt wird, sondern ganz viel mit der Brückenmethode gearbeitet wird. Bei meinen hundgestützten Therapien findet tatsächlich sehr viel Kontakt statt. Also Fine arbeitet ja sehr gerne sehr nah am Menschen und sucht auch sehr viel Nähe, was ich sehr, sehr gut nutzen kann, vor allem auch bei Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht Gewalterfahrungen gemacht haben, wo ich als Therapeutin gar nicht immer diese korrigierende Erfahrung bieten kann. Und Lani, finde ich, braucht beides. Also da wechsle ich immer ein bisschen zwischen aktiven Übungen, zum Beispiel gestern Emotionsbälle im Raum verstecken. Lani kann die apportieren und während wir darüber in den Austausch gehen, was ist das für eine Emotion, wann haben wir die, legt sich Lani dazu, kann koregulieren und dann hat sie aber eben wieder eine aktive Aufgabe und holt zum Beispiel den nächsten Ball. Genau. Und worauf ich achte, also neben den rechtlichen und organisatorischen Sachen, wie natürlich Einwilligung von allen Beteiligten, Hygiene, Allergien abchecken, achte ich vor allem eigentlich durchgehend auf die Signale von allen Beteiligten und schaue dann, braucht einer, also entweder Hund oder Klientin, mehr Distanz oder gerade was Aktives, müssen wir das Setting wechseln. Also ich glaube, so dieses die ganze Zeit sehr aufmerksam bleiben, ist das, auf das ich besonders achte.
In der tiergestützten Ergotherapie haben wir es ja mit einer klassischen Dreiecksbeziehung zu tun. Klientin, Therapeutin, Tier. Ist das für Sie als Therapeutin anstrengender als ein Setting ohne Tier bzw. Hund?
Also wenn ich so zurückdenke, am Anfang auf jeden Fall viel anstrengender. Mittlerweile würde ich vielleicht eher das Wort komplexer nutzen. Also ich schaue wirklich gleichzeitig, hat man immer das therapeutische Ziel im Hinterkopf, deine eigene therapeutische Rolle, dann die Bedürfnisse von den Kindern, Jugendlichen, von meinen Hunden, also von Fine und Lani. Und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man erst mit der tiergestützten oder hundgestützten Arbeit startet, wenn ich in meiner eigenen therapeutischen Rolle sehr gefestigt bin und auch schon meine Zielgruppe, ich nenne es mal, gut im Griff habe. Also wenn ich irgendwie eh in der Schule arbeite und die Kinder sich noch nicht an die Regeln gut halten können und ich da nicht gut das Ganze etablieren kann, dann kann ich nicht noch einen Hund mitnehmen. Also ich sollte da wirklich schon ein gutes Standing haben und gut gefestigt sein, weil es eben schon mehr Planung und Aufmerksamkeit fordert. Das finde ich auf jeden Fall. Aber wenn ich so überlege, rückblickend lohnt sich das auf jeden Fall. Also diese mehr Planung und mehr Aufmerksamkeit. Und das spiegeln mir auch die Klientinnen und auch die Kolleginnen.
Und wenn ich nun tiergestützte Ergotherapie anbieten möchte, wie mache ich das am besten? Wie gehe ich da am besten vor?
Ja, gute Frage. Ich finde, das ist so ein kleiner Dschungel. Also wenn man das einfach googelt, kann man schnell erschlagen sein von den ganzen Angeboten und gar nicht so recht wissen, was ist gut, was brauche ich wirklich, was kann ich irgendwie für mich auswählen. Was ich sehr hilfreich finde, ist immer Austausch mit anderen Teams. Und ich finde, da ist Social Media mittlerweile eigentlich eine sehr gute Bereicherung, dass man wirklich gucken kann, wen gibt es, wer gute Arbeit macht, vielleicht sogar aus meiner eigenen Fachrichtung. Es gibt auch teilweise kostenlose Angebote wie tiergestützte Stammtische, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Und dann ist so das Grundlegendste, was ich extrem wichtig finde, eine gute Ausbildung. Und da empfehle ich eigentlich immer, auf die Homepages der Dachverbände der tiergestützten Intervention zu gehen. Das heißt einmal die ESA-Art und die ISA-Art. Und da stehen eigentlich alle Ausbildungen drauf, die von denen anerkannt und akkreditiert sind. Und da kann man einfach schauen, welches bei mir in der Nähe passt das, was sagt mein Bauchgefühl und hat dann wirklich was, was sehr, sehr hohe Standards hat, was die Ausbildung betrifft, aber auch die Prüfung. Und da lernt man dann, finde ich, auch alles Weitere. Also wem muss ich irgendwie Bescheid sagen, rechtlich, Konzept schreiben, Hygieneplan. Da wird man in einer guten Ausbildung eigentlich durchgeführt. Und das ist auch so ein Herzensthema von mir, also wirklich nach einer guten Ausbildung zu schauen und nicht irgendwie zu einem selbsternannten Institut oder einer Hundetrainerin zu gehen, die selbst vielleicht gar keine Therapeutin oder Pädagogin ist. Da lohnt es sich wirklich auch zum Schutz von allen Beteiligten Zeit zu investieren, finde ich.
Frau Scheidig, In welchen therapeutischen Settings werden tiergestützte Therapien angeboten?
Also dem sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Es ist halt immer die Frage, was möchte ich wie fördern? Wie kann ich den Hund da zielgerichtet mit in die Therapie einarbeiten? Gut vorstellbar ist, dass eben zur motorischen Förderung man Hunde einsetzt, dass sie Tricks einüben oder dass man eben auch mit viel Körperarbeit mit dem Hund arbeitet. Aber man kann sich auch gut vorstellen, dass vielleicht so zur feinmotorischen Verbesserung, dass der Hund gestreichelt wird oder dass Leckerlis kleingeschnitten werden und dem Hund dann mit dem Zangengriff gegeben werden oder so. Also zur motorischen Förderung. Dann kann man sich aber auch vorstellen, dass zum Beispiel jetzt bei Kindern, die so eine ADHS-Problematik haben oder so, dass der Hund beruhigend wirken soll und dass man dann einfach zur Ruhe kommt, streichelt, gemeinsam was liest oder auch vielleicht einfach spazieren geht und da ein bisschen Achtsamkeitsübungen mit und ohne den Hund macht. Genau, und eine wichtige Sache ist auch, dass Hunde in der tiergestützten Intervention, dass die auf so einer sozioemotionalen Ebene wirken, also dass sie häufig dazu beitragen, dass sich der Mensch einfach akut besser fühlen kann, einfach durch die Nähe von einem zugewandten Tier. Das kann man gut nutzen. Oder auch in der Trauerarbeit oder mit depressiven Menschen. Also es ist wirklich so, der Ideenvielfalt sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das ist ja auch so eine Sache in der Ergotherapie, die kann ja auch wirklich überall ansetzen und hilfreich sein. Man muss es halt einfach nur gut aufbauen, um seine Ziele dann schön erreichen zu können. Aber ja, also tatsächlich würde ich sagen, da sind eigentlich kaum Grenzen zu denken.
Also ich würde jetzt gern zum Schluss von Frau Simon wissen, Sie sind seit über 10 Jahren auf dem Gebiet der tiergestützten Ergotherapie engagiert. Gibt es ein besonderes Erlebnis für Sie, an das Sie sich gern erinnern?
Das ist tatsächlich eins in der ersten Woche, wo ich angefangen habe, tiergestützt zu arbeiten mit Fine. Es war, wie viele das aus der Klinik bestimmt kennen, nicht ganz so ein einfacher Weg, das Ganze da zu etablieren, weil feste Rahmenbedingungen, Angst vor Hygiene und so weiter. Und ich hatte Fine den zweiten Tag in der Woche dabei. Und da hat mich eine Psychotherapeutin angerufen, die ein Erstgespräch hatte mit einer Klientin, die komplett dekompensiert ist und die überhaupt nicht mehr zugänglich war. Und die Erziehungsberechtigte, die dabei war, hat aber erzählt, dass wohl Hunde eine große Ressource sind. Und die hat mich gefragt, ob ich vielleicht dazukommen könnte. Und bin dann in den Raum gegangen. Und das war so, also wenn ich dran denke, das war einfach so krass zu sehen und hat mich so bestärkt. Und zum Glück auch alle Kolleginnen, die vielleicht noch gezweifelt haben, weil Fine sich direkt zu Klientin auf den Boden gelegt hat. Also die lag so auf dem Boden hinter dem Behandlungsstuhl. Und die haben sich so. Also die lagen so Gesicht zueinander, beide so auf dem Boden, haben zusammen geatmet und sich so runterreguliert, dass am Ende sogar mit Fine und mir im Raum noch das Erstgespräch stattgefunden hat. Und ja, das war einfach wieder so eine Bestärkung für mich, da dran zu bleiben, weil auch wenn man es von außen nicht immer so sieht, das für die Person, die da in der Mitte sitzt, so eine krasse Bereicherung ist. Und ja, das bleibt mir immer voll im Kopf.
Und wo bilden Sie aus, Frau Scheidig, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund zu Ihnen kommen möchte?
Ich leite seit 2 Jahren mit meiner Kollegin Margit Dittrich in Würzburg eine kleine Ausbildung für Mensch-Hund-Teams und unser Institut heißt Mein Tier.
Frau Simon, im DVE ist ein Netzwerk zur tiergestützten Ergotherapie im Aufbau. Was können Sie uns dazu erzählen?
Ja, das ist auch eine Plattform, wo man sich regelmäßig austauschen kann. Finde ich super spannend. Es gibt meistens so ein Oberthema, über das man in den Austausch kommen kann. Es wurden auch schon mal Fortbildungen vorgestellt. Es geht aber auch darum, sich über Methoden auszutauschen, über Herausforderungen. Finde ich einfach, ja, super bereichernd und vor allem digital. Das heißt, man kann eigentlich von überall dran teilnehmen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, und es wird, glaube ich, immer auf der DVE Instagram-Seite ausgeschrieben.
Und Andrea, hat dich das jetzt auf eine Idee gebracht? Willst du deinen Hund möglicherweise zum Therapiebegleithund ausbilden lassen?
Ah, da bin ich mir nicht so sicher, ob das passen würde. Denn ich habe einen Jagdhund und seine Aufmerksamkeit ist ganz klar auf das gelagert, was sich bewegt und mit Geschwindigkeit zu tun hat.
Nun gut, es muss ja nicht immer alles passen. Ich finde diesen Bereich tiergestützte Therapie jedenfalls sehr spannend und ich glaube, ich werde dazu noch weiter recherchieren.
Wir bedanken uns heute bei Marie Simon und Dr. Lena Scheidig, dass sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast.
Und uns einen Einblick gegeben haben in dieses spannende Therapiefeld.
Also, bis zum nächsten Podcast, sagen Andrea Protscher
und Erich Wittenberg.